Sascha, was ist denn das Erste, was du zu dir nimmst, nachdem du aufgestanden bist morgens?
Das dürfte Kaffee sein. Ganz langweilig. Schwarzer
Ich habe es
Kaffee.
mir schon fast gedacht, weil bei unserem Vorgespräch hast du auch Kaffee getrunken. Ja, schön, dass du da bist und herzlich willkommen auch an alle Zuhörenden zur zweiten Staffel vom Sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei und es ist die erste Folge der zweiten Staffel. Und ihr merkt schon, das Intro ist nicht mehr da und ich starte auch ein bisschen anders. Ich lebe ja mittlerweile in Nordrhein-Westfalen und da kommt es, glaube ich, immer darauf an, wen du fragst, ob Moin Moin jetzt angemessen wäre oder nicht, weil es dann doch schon zu südlich ist. Deshalb, ja, hat sich jetzt hier so einiges getan und verändert und ich heiße euch trotzdem herzlich willkommen. Und heute geht es um ein Thema, was mich in der letzten Zeit sehr, sehr viel beschäftigt hat. Und ja, Sascha, bei dir auf dem Profil habe ich dann auch einige Posts zum Thema Bindung gesehen und ich habe auch noch einen Tweet von dir im Kopf. Da geht es darum, dass das Thema also du hast über das Thema Einsamkeit geschrieben und es ging darum, dass das Gefühl von Einsamkeit nicht daran liegt, dass wir zu wenig soziale Kontakte haben, sondern sie entsteht aus einem Mangel an Bindung.
Ja, das klingt nach mir, das ist richtig.
Genau, und das fand ich einfach so spannend und so interessant, weil natürlich gibt es auch, glaube ich, viele Menschen, die einfach viele soziale Kontakte haben auf der Arbeit, im Bildungsbereich oder ja, vielleicht auch im Vereinsleben etc., die irgendwie sozial eingebunden sind und sich trotzdem einsam fühlen, weil einfach keine Bindungen da sind. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, okay, wo ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Bindung und Beziehung. Also ich glaube, viele, die jetzt nicht in dem Bereich arbeiten, in dem wir arbeiten, wissen das vielleicht auch gar nicht. So.
Das würde mich jetzt auch, also würdest du mich jetzt konkret fragen, Sascha, was ist der Unterschied zwischen Bindung und Beziehung? Ich könnte dir jetzt keine Definition nennen.
Nee, ich könnte tatsächlich auch keine nennen.
Eine gute Frage, aber.
Also für mein Alltagsverständnis ist es oft so, dass ja Bindung oder Beziehung erstmal etwas ist, das haben wir ja irgendwie alle. Wir haben Arbeitsbeziehungen, wir haben möglicherweise Liebesbeziehungen, wir haben vielleicht auch andere, ne, wir haben zu verschiedenen Leuten irgendwie eine Beziehung, die in irgendeiner Form geartet ist. Muss ja auch nicht Arbeitskontext sein, kann ja auch anderer Kontext sein. Aber wir treten ja zu Menschen irgendwie in Beziehung, wenn wir mit Menschen in Kontakt treten, was nicht heißen muss, dass eine Bindung entsteht. Und eine Bindung entsteht ja auch so ein bisschen aus dem Wort Verbindung.
Oder wahrscheinlich andersrum, dass die Verbindung aus der Bindung entsteht. Das ist mal so die Sache. Es gibt ja auch immer die, also wenn wir von Beziehung, also wenn die Gesellschaft meistens von Beziehung spricht, ist ja immer so dieses romantisch-sexuelle Ding irgendwie in Erwähnung. Aber auch da, wie du schon sagst, wir treten ja mit allen Leuten in Beziehungen. Also wir haben ja auch Arbeitsbeziehungen. Aber genauso würde ich sagen, meine ArbeitskollegInnen sind ja auch, also irgendeine Bindung ist ja da wahrscheinlich mehr funktional zusammenarbeiten als jetzt emotional. Aber wir kommen nicht drum herum, Beziehungen und Bindungen mit Leuten zu haben.
Ja, und das ist halt unser großes Thema. Aber bevor wir da tiefer reingehen, und auch eure Fragen beantworten, ja, würde ich dich einmal kurz bitten, dich vielleicht einmal kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst.
Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, für das Dasein und für das spannende Thema. Genau, ich bin Sascha, ich bin 29, Medienwissenschaftler und angehender Psychologe und jetzt auch seit einiger Zeit im sozialen Bereich und auch in der Familienhilfe tätig. Das heißt, irgendwie Bindungen zwischen Menschen in Familien und Co. ist einfach ein sehr großes Thema, mit dem ich beruflich auch viel zu tun habe. Und gerade das auch um Kinder und Jugendliche geht auch irgendwie. Beziehungen, aber auch Thema Sexualität, wo Bindung auch immer mal wieder mit drin steckt. Genau, da gurke ich so rum und mache da auch auf Instagram Blue Sky und Co. unter dem Namen Medienmonolog hin und wieder Sachen zu allen möglichen bunten Themen, die mir auffallen.
Ja, und ich folge dir jetzt auch schon einige Zeit und ich finde dein Content einfach großartig und du machst ja auch zu ganz vielen verschiedenen Themen Content und ich hatte eigentlich ursprünglich überlegt, dich zum Thema Medien einzuladen, weil ich finde, da gibt es einfach noch so ganz, ganz viele Mythen auch
Ich komme
und
einfach
viele
zweimal.
Dinge, die. Ja, okay. Alles klar, dann vereinbaren wir nach der Aufnahme nochmal einen Termin dafür. Und dann schicken wir wieder Fragen raus. Aber du hattest halt echt einen spannenden Post, jetzt abgesehen von dem Tweet, nochmal zum Thema Bindung rausgebracht. Und da habe ich mir so gedacht, krass, okay, irgendwie würde ich gerne mit dir darüber sprechen, weil ich mich selber auch jetzt in der Therapie viel mit meinem Bindungsverhalten oder meinen Bindungen auseinandergesetzt habe und auch irgendwie festgestellt habe, okay, ich bin auch immer, also ich erlebe immer wieder ähnliche Dinge in Beziehungen und es soll auch so ein bisschen persönlicher werden. Also ich habe auf jeden Fall große Lust, auch so ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen und aus meinen vergangenen Beziehungserfahrungen. Und freue mich aber auch natürlich auf so wissenschaftlichen Input, also wo es dann auch einfach darum geht, dass wir einfach mal kurz so ein bisschen auf die Theorie eingehen, die Bindungstheorie, die es so gibt. Viele haben vielleicht auch schon, die sich näher mit dem Thema beschäftigt haben, über die Bindungstypen auch was gehört. Und das auch mal so kritisch zu hinterfragen und da einfach nochmal das einmal zu erklären und zu schauen, welche Chancen bietet so ein Modell, aber wo hat es vielleicht auch seine Grenzen? Und da habe ich halt einfach auch ganz viele Fragen an dich, Sascha, die du mir gerne, wo ich mich freue, wenn du sie mir beantworten könntest.
Ich versuche mein Bestes.
Ja, wir haben im Vorfeld so einen Leitfaden erarbeitet, sage ich jetzt mal. Und zwar, ja, erstmal so die Frage, oder das Erste, was ich so aufgeschrieben habe, war, erklärt das Thema Bindung, als wäre ich 5 Jahre alt?
Das ist eine sehr gute Frage oder Anforderung. Ich frage mich gerade, wie einfach muss man sprechen mit 5-Jährigen? Wahrscheinlich sehr. Genau, na, also im Endeffekt, wir treten ja alle irgendwie mit Menschen in Bindung und gerade, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du wärst jetzt 5 Jahre alt, ne? Mhm. Und das ist eben so die Sache, du hast deine Bezugspersonen, mit denen du zusammenlebst, die dich großziehen, hoffentlich gut behandeln, vielleicht auch mal schlecht behandeln und auf Grundlage dieser, wie die Menschen mit dir umgehen, ob die lieb zu dir sind oder ob die böse zu dir sind, machst du dir einfach unterschiedliche Vorstellungen, wie sind Menschen, wie bin ich selber, hat Mama mich lieb, wenn ich Fehler mache, auch solche Dinge sind da mit dabei, kann ich mich auf Mama verlassen, wenn ich jetzt, also wenn du jetzt weinst, kommt Mama dann und tröstet dich, das heißt, du weißt, Menschen sind toll, die unterstützen mich oder tun sie das nicht, muss ich mich alleine trösten, wenn ich weine und das macht einfach so Bindung, finde ich, aus für uns. Gerade wenn wir so jung sind wie du, na, 5 Jahre alt, dann ist eben so die große Frage, wie gehen Menschen mit mir um, wie gehe ich mit Menschen um? Irgendwie sowas.
Ja, die 5-jährige Laura fühlt sich jetzt auf jeden Fall sehr abgeholt.
Das freut mich.
Sie hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr zum Thema Bindung verstanden, aber darum geht es ja eigentlich im Prinzip. Wir machen ja, um jetzt auf die Erwachsenenebene zurückzugehen, machen wir ja alle irgendwie mit den primären Personen, unseren Eltern, meistens ja die ersten Erfahrungen zum Thema Bindung und die sind für uns irgendwo ja auch leidgebend, aber ich denke mal nicht unbedingt unkorrigierbar. Zumindest sagt das nicht so das, was ich so zum Thema Bindung bisher gelesen, gehört habe. Es ist jetzt nicht unkorrigierbar, aber das sind so die Grundsteine, die primären Erfahrungen, dass die uns dann ein Bild von Gewohnheit und Zuhause geben. Und für einige Menschen ist es dann eben auch Gewohnheit, Stress zu haben in Beziehungen, vielleicht eben genau deshalb, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich selber versorgen, Mama ist nicht für mich da oder wenn ich mich nicht anpasse an das, was Mama sagt, dann bekomme ich irgendwie Ärger und dann schimpft sie, dann gibt es vielleicht Liebesentzug oder entzieht mir irgendwie Aufmerksamkeit und das ist das, was wir dann irgendwie für uns als Zuhause auch abspeichern. Und das tragen wir auch, wenn wir nicht daran arbeiten, quasi auch damit ins Erwachsenenalter. Ist eben auch die Frage, ab wann ist es überhaupt notwendig, daran zu arbeiten. Aber da kommen wir auch noch später zu.
Ja, war da eine Frage versteckt? Nee, ich würde dem erstmal so, zustimmen. Ist fängt halt einfach meistens mit den, oder was heißt meistens, es fängt ja mit den Eltern oder den primären Bezugspersonen an, aber auch da gibt es ja verschiedene Konstrukte, verschiedene Kontexte, in denen das stattfindet. Viele Kinder haben direkt die eigenen Eltern, manchmal ist es alleinerziehend, vielleicht ist mal ein Stiefvater, vielleicht sind es auch mal drei Menschen, wie auch immer. Das ist komplex.
Ja, so wie das Leben nun mal ist, und das ist auch ganz spannend, und deshalb kann es natürlich auch mehrere Bezugspersonen mit unterschiedlichen Bindungserfahrungen geben. Und da sind wir auch schon quasi beim ersten Thema, wo begegnet uns Bindung im Alltag? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, der Hintergrund der Frage ist quasi, wenn im Studium der Erziehungswissenschaft, ich habe Erziehungswissenschaft studiert, und da, wenn wir da über das Thema Bindung zum Beispiel sprechen, dann geht es oft eben um kleine Kinder. Da geht es wirklich meistens um diese Experimente mit den Kindern, wo die Mutter dann den Raum verlässt und dann wird geschaut, wie reagieren die Kinder darauf. Und dann wurde das eben in vier Bindungstypen einkategorisiert. Aber die Frage ist eben gerade so auf der Erwachsenenebene, wo begegnet uns denn Bindung eigentlich im Alltag? Also wenn wir jetzt sagen, wir sind erwachsen, unsere Eltern, wir sind vielleicht ausgezogen, unsere Eltern leben nicht mehr bei uns oder leben auch nicht mehr. Wo begegnet uns Bindung?
Das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, überall. Das ist so die Sache, ne? Also klar, bei allen, also meine Eltern, mit denen habe ich ja immer noch Kontakt, wenn sie noch leben und ich noch Kontakt habe, dann existiert da auch weiterhin Bindung, und das kennen wir vielleicht alle, dass wir dann in unserem Alltag außerhalb der Eltern, vielleicht mit Mitte 20, manchmal auch noch mit Mitte 30, wir sind eigentlich erwachsen und machen unser Ding, aber wenn wir mit den Eltern Kontakt haben, kommen wir vielleicht auch wieder in so einen Kindmodus rein. Da merkt man das immer noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten, ich habe natürlich, oder man hat ja auch mit seinen romantischen PartnerInnen beispielsweise Bindungen, die dann eben ähnlich positiv oder negativ auch laufen können, in Freundschaften eben auch. Also auch da würde ich einfach sagen, wenn ich gelernt habe als Kind, bei Stress oder bei schlechten Gefühlen muss ich mich ganz alleine drum kümmern, dann werde ich das wahrscheinlich auch in Freundschaften weiterhin machen. Also dann bin ich nicht die Person, die sagt, hey du, mein bester Freund, mir ist gerade zum Heulen zumute, kann ich mit dir reden? Sondern dann habe ich die Erfahrung gemacht, es ist ja eh keiner für mich da. Und ob das jetzt meine Mutti ist oder mein Lebenspartner oder eben die beste Freundin, das ist egal, ich werde nicht fragen. Also auch da, oder halt von mir aus auch im Arbeitskontext, kann ja auch sein, kennen wir vielleicht auch, ich bin auf Arbeit total gestresst und eigentlich würde ich gerne jemanden um Hilfe bitten, aber ich kann nicht, weil ich gelernt habe, ich darf nicht, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig oder ich falle den Leuten zur Last, ne, das kennen wir ja auch im Arbeitskontext, ich habe Stress und will jemand, der mir hilft, aber das heißt, die Person muss dann ja mehr machen und dann fühle ich mich vielleicht schlecht, weil ich das Gefühl habe, boah, nee. Dann hat eine andere Person mehr zu tun, nur meinetwegen. Das will ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das irgendwie mit Bindung zu tun hat.
Mm. Ja, auf jeden Fall. Also hole ich mir Unterstützung. Habe ich gelernt, ich bin ohne andere Menschen irgendwie vielleicht besser dran, weil ich mich nicht drauf verlassen kann. Also ich glaube, viele Themen haben auch eben viel mit so Verlässlichkeit auch zu tun und Sicherheit. Also das sind so Worte, die bei mir immer wieder so im Kopf auftauchen, wenn ich über das Thema Bindung spreche oder nachdenke. Eben eine Verlässlichkeit, Sicherheit, sowas eben. Und ja, wenn wir jetzt auch so auf das Thema Sexualität und Beziehung zum Beispiel schauen, das hattest du ja auch schon kurz angerissen, ist es ja auch zum Beispiel, also was ich so häufig mitbekomme, jetzt auch so in sozialen Medien oder selber auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren zum Beispiel, dass im Dating, in der Dating-Phase, dass ich dann zum Beispiel Interesse hatte, in eine Beziehung einzutreten und die andere Person das aber ziemlich entspannt halten wollte und ja, dann gesagt hat, ey, wir schauen einfach mal, wo es hinführt. Und ist trotzdem, also dann teilweise gab es trotzdem Mixed Signals zum Beispiel, also so, das nennt sich dann gemischte Signale. Eine Person sagt mir dann, boah, ich hatte das jetzt was heißt jetzt, es ist schon einige Zeit her, aber zum Beispiel hatte mir eine Person mal gesagt, Mensch, meine Mitbewohnerin, die hat mir gesagt, boah, du tust mir irgendwie total gut und ich wirke total ausgeglichen und wirke irgendwie viel glücklicher, seit ich dich getroffen habe. Dann sind wir auch relativ schnell zum Beispiel irgendwie intim geworden und ja, dann stellte sich aber trotzdem irgendwie heraus oder dann ist es trotzdem irgendwie nichts geworden und die Person hat es dann beendet. Ja, möglicherweise war es vielleicht auch so, dass diese Person dann einfach ja, sich sehr stark eingeengt gefühlt hat oder Menschen eben darauf reagieren, dass Bindung etwas ist, was vielleicht auch bedrohlich ist und ich kann nicht in Beziehung gehen, weil ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe und deshalb enden dann viele Beziehungen oder viele Datingphasen dann wieder darin, dass beide dann Single sind. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, oh, ich gerate immer häufig irgendwie immer wieder an die falsche Person und ich finde auch irgendwie nur die Person anziehend, die für mich irgendwie emotional nicht verfügbar ist. Da gibt es ja dann auch ganz viele ja, Begriffe dann dazu, sowas wie emotional nicht verfügbar. Und dann gibt es so bestimmte, ja, Rollen, sage ich jetzt mal, von denen immer mal wieder gesprochen wird, wie der Verfolger, der Rückzügler, ne? Also wie gehen wir auch mit Konfliktsituationen um? Einige Menschen brauchen dann die andere Person, um sich runterzuregulieren, andere ziehen sich lieber zurück. Das ist eben in Beziehungen ja auch sehr unterschiedlich.
Das auf jeden Fall, ja. Also wie du schon sagst, ich habe das auch immer mal wieder mitbekommen, irgendwie im Freundesbekanntenkreis oder auch mal im Arbeitskontext bei Jugendlichen, wenn so die ersten Beziehungen auch auftreten, ist dann häufig eben auch so einfach eine Nichtpassung von beiden Seiten, also unterschiedliche Erwartungen, die auch eintreffen. Ne, also ich meine, für manche Leute ist es dann einfach voll okay zu sagen, ja, wir treffen uns und labeln das Ganze irgendwie nicht und wir tun uns gut und man mag sich auch wirklich sehr und wird auch intim. Aber ich muss mich jetzt gar nicht so fest binden oder es irgendwie Beziehung oder sonst wie nennen. Das ist ja für manche auch total fein und für andere eben nicht. Als die Person, die du eben als Beispiel genommen hast, da eben diese Angst hatte, das ist, glaube ich, häufig so ein Thema von, ich verliere auch meine Individualität und meine Freiheit. Ne, also dann ist man irgendwie nicht mehr sich selber, sondern dann ist man so ein Partner in so einer Beziehung. Das engt Leute sehr ein. Was, glaube ich, aber auch viel mit schrägen gesellschaftlichen Erwartungen und auch Medienporträts zu tun hat. So, also ich meine, Menschen in Beziehung sind immer noch zwei unabhängige Menschen. So, das ist ja jetzt, also man verschmilzt ja nicht und ist plötzlich nur noch eine Person. Und auf der anderen Seite ist es bei dir wahrscheinlich oder kann es bei dir eben auch ein Thema gewesen sein, zu sagen, ich brauche das aber, also ich möchte das unterbewusst auch für meine Sicherheit zu sagen, das ist jetzt aber was Richtiges, das ist was, weil es gibt das Gefühl von Sicherheit. Wenn wir es benennen, dann ist es real, dann kann man es auch nicht so schnell beenden, in Anführungszeichen, das ist so ein ausgesprochener Vertrag. Aber das ist auch im Endeffekt eine falsche Sicherheit, ne? Also ob man jetzt befreundet ist und sich plötzlich ghostet oder aus einer Partnerschaft heraus sich plötzlich ghostet und Schluss macht, ist ja egal, also Beziehung, Ehe, ich kann alles morgen beenden, wenn ich möchte. Aber trotzdem merkt man da einfach so irgendwie diese Sicherheit fehlt so ein bisschen.
Also bei mir war es damals tatsächlich auch so, dass ich damals auch gedacht habe, okay, die Person hat mir tatsächlich auch relativ klar und deutlich gesagt, okay, ich bin in keiner Beziehung und ich habe damit bisher auch noch wenig Erfahrung gehabt und es ist für mich irgendwie total schwieriges Thema. Und ich habe gedacht, okay, dann bin ich jetzt die Person, die deine Traumata heilt. Also nicht so im Extrem, aber schon so, dass ich dann die Person bin, mit der es dann bestimmt funktioniert, weil ich sowas Besonderes für die andere Person bin. Und das, was ich dann auch irgendwie gespürt habe, da dachte ich, das ist doch irgendwie etwas mega krass Besonderes. Und ich habe dann tatsächlich gedacht, ah, okay, wenn wir uns häufiger treffen und wir einfach merken, wie eng und wie krass unsere Connection ist, dann wird dieser Mensch bestimmt auch merken, dass wir einfach irgendwie zusammengehören. Genau diese Medienvorstellungen, die haben auch mein Bindungs System oder meine Vorstellung von Beziehung und Bindung und so weiter zumindest, ich glaube, nicht geprägt, aber schon unterstützt. Also ich weiß, dass ich eben eine Person bin, die auf jeden Fall eine Bindungswunde mitbringt. Also ich habe Stress damit, alleine zu sein. Ich bin auch so ein Mensch, der von Beziehung zu Beziehung immer gegangen ist, was auch viele ganz seltsam finden, was ich auch verstehen kann, weil du eigentlich immer auch brauchst, dich vielleicht nochmal zu regenerieren und dann ja auch Themen aus der alten Beziehung häufig vielleicht auch mit in die neue Beziehung nimmst. Und für mich war es aber so, dass ich dann zumindest die Sicherheit hatte, nicht alleine zu sein, weil für mich hat sich dieses Gefühl von ich bin alleine sehr, sehr bedrohlich angefühlt. Und das kann irgendeine frühkindliche Erfahrung gewesen sein, die ich halt, von der ich nichts weiß. Aber für mich sind eben solche Sachen, also ich bin da jemand, der, also eine Person, die ganz, ganz viel Sicherheit einfach braucht. Und ich habe mir das halt total schön geredet damals. Also ich habe wirklich bewusste Dinge, die dieser Mensch gesagt hat, ignoriert. Sagen wir es mal so, oder was heißt ignoriert? Ich habe es einfach überhört, weil mein Bedürfnis, meine Sehnsucht so stark war, dass für mich irgendwie, dass ich irgendwie dachte, okay, das kriege ich schon irgendwie hin und wir werden zusammenfinden, egal was ist. Und ja, am Ende des Tages war es eben nicht so. Am Ende des Tages war ich wahrscheinlich auch sehr einengend und ich habe auch dann Dinge getan, die wirklich, wo man, also man könnte schon auch so von einer Art Limerenz sprechen, also sowas in der Umgangssprache nennt man das, glaube ich, Liebessucht.
Kann sein.
Ich habe das halt sehr, sehr stark irgendwie wahrgenommen und für mich hat diese Person einfach eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt und es war für mich auch irgendwie so, dass ich dachte, oh Gott, es wird einiges erschüttert, wenn ich jetzt nicht mit der Person zusammenkomme. Und genau, Limerenz, einige nennen das auch so ein bisschen so ganz liebevoll Delulu. Also wenn du so delusional bist und du dich in so eine Fantasie irgendwie verrennst, wo du mit dieser Person zusammen bist und die Realität schwer anerkennen kannst oder diese Differenz nicht zulassen kannst, sondern es muss für dich irgendwie auch dann funktionieren irgendwo. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt.
Das ist vollkommen in Ordnung. Du hast es ja auch angesprochen, ne, mit den Medien. Also klar, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Die Leute gucken natürlich bei Problemen, wie jetzt zu sagen, irgendwie, boah, irgendwie mein Bindungsverhalten ist so, naja, also es fühlt sich nicht gut an, es führt immer zu Problemen. Da gucken Leute immer nach einer Antwort, so, na, es muss mein Bindungstyp sein, es müssen meine Eltern sein oder es muss meine frühkindliche Erfahrung sein. Und wir wünschen uns alles, wäre so einfach, ne? Aber das wird halt nicht stattfinden. Also auf der einen Seite, ich kriege ja nicht nur bei den Eltern direkt mit, wie Eltern mit mir umgehen, ich kriege ja auch mit, wie Eltern beispielsweise untereinander mit sich umgehen. Also auch diese Form der Beziehung sehe ich. Also auch da, wenn beispielsweise eigentlich unzufrieden, also miteinander unglückliche Eltern bleiben zusammen für das Kind. Ne, das ist so ein klassisches Ding. Man will sich nicht trennen, weil das täte dem Kind nicht gut. Aber man weiß mittlerweile, das ist noch schlechter fürs Kind, als sich einfach zu trennen. Und wenn das Kind dann aber mitkriegt, okay, da ist eine Ehe da und man kriegt ja vermittelt, Ehe gleich Liebe ist die perfekte, die allerletzte Bastion in unserer Gesellschaft. Wenn man das erreicht hat, hat man es im Leben irgendwie geschafft. Wenn ich dann aber die Erfahrung mache, mitzukriegen, meine verheirateten Eltern, die sind voll böse zueinander oder die schreien sich vielleicht auch an, das formt ja meine Idee von Beziehung genauso. Dann hast du natürlich noch die ganzen Filme und Co. Ne? Also ich meine, wie du es ja auch angesprochen hast, also auch dieses Thema von, wenn ich ihm genug hinterherrenne und ihm genug Liebe entgegenbringe, dann kann ich ihn heilen. Das ist, glaube ich, so ein Motiv, das man ja in Medien auch permanent findet. Das ist ja auch häufig drin. Auf der anderen Seite findet man häufig Männer, die Frauen einfach so lange hinterherrennen, bis sie irgendwann mal Ja sagt. Ja, also dann auch nach dem 5. Mal mit der Gitarre vorm Fenster stehen, sagt die Frau, ja, doch, ja, du bist ja echt super. Und da denke ich mir auch immer, naja, so beim ersten Nein hätte es halt auch gereicht. Ne? Aber dann wäre der Film halt 5 Minuten lang. Deswegen, also das spielt ja, das spielt halt auch immer mit rein. Deswegen ist so die Suche nach dem, oh Gott, wo kommt's her, total schwierig. Beziehungsweise die Frage wäre immer, also es ist auch schön, mal auf die Vergangenheit zu gucken und zu sagen, was ist vielleicht passiert. Aber es ist eben immer die Frage, wie mache ich denn jetzt weiter? Also wie will ich es in Zukunft anders gestalten? Weil wenn ich kein Ziel vor Augen habe, sondern nur gucke, wo sind Probleme aus der Vergangenheit, dann habe ich nicht so richtig einen Weg, in den ich gehen will. Dann ist das so ein Ding von, hier in der Vergangenheit war alles schlecht, dann bleibe ich jetzt hier stehen. Dann sollte man sich schon Gedanken machen, wie will ich es eigentlich leben? Und am Ende des Tages sind es ja auch viele Sachen, die ich aktiv entscheide. Mhm. Also ich muss ja auch in Beziehungen und Co-Entscheidungen treffen. Und wenn man eben feststellt, irgendwie bin ich immer in den Beziehungen, also in Beziehungen mit denselben Typen Menschen, die mir nicht gut tun, dann muss man vielleicht doch irgendwann die Entscheidung treffen, irgendwas in mir drin sagt, ich will diese Beziehung, aber dann setze ich mich hin und sage so, nein, dann muss ich die aktive Entscheidung treffen, vielleicht nicht. Hat jetzt 6 Mal wirklich nicht gut funktioniert, vielleicht erstmal, weiß ich nicht, Pause machen. Aber ja, es ist komplex.
Es ist absolut komplex.
Es wäre so schön, wenn es einfach wäre.
Ja, das stimmt. Dann könnte man einfach sein Bindungsverhalten verändern oder ne, seine. Also es hat ja auch viel, glaube ich, so, das hattest du jetzt auch gesagt, dass Menschen ja vielleicht auch häufiger dann immer mal wieder die gleichen Erfahrungen machen, die irgendwie dann schmerzhaft sind. Und viel hat es vielleicht ja auch mit dem Thema, in Anführungsstrichen, Beuteschema, das klingt immer so objektifizierend, ich finde das irgendwie so furchtbar, aber ne, zu tun, dass Menschen sich ja auch nur zu einem bestimmten Typ Mensch hingezogen fühlen, vielleicht auch einfach, weil das Gewohnheit ist, das, was sie kennen vielleicht auch und alles, was anders ist, vielleicht unbekannt und deshalb langweilig oder uninteressant ist. Also das sind so die, ich sage jetzt mal die Sachen, die mir auf Instagram begegnen. Wenn ich PsychotherapeutInnen, PsychologInnen zuhöre, dann sagen die, Mensch, das ist einfach dein Beuteschema. Es sind eben Menschen, die emotional nicht verfügbar sind, weil das kennst du von zu Hause vielleicht, weil deine Eltern sind vielleicht nicht so mit dir umgegangen. Sehr pauschalisierend, also du hast dann eben diese und jene Bindungserfahrung gemacht und deshalb findest du andere Menschen nicht so spannend. So.
Oder eben, also das wäre ein Thema, ne, dass man einfach sagt, ich finde die Person spannend, weil sie spricht das an, was ich schon kenne. Das ist auch leider ein Thema, dass man auch quasi im Bereich der sozialen Arbeit hin und wieder oder leider zu häufig erlebt, wenn auch Frauen aus Gewalterfahrungen wieder in Gewalterfahrungen landen, weil sich dieser Stress und diese Gewalterfahrung, so scheiße, wie es nun mal auch ist, fühlt sich halt bekannt an. Mhm. Also das Nervensystem hat sich irgendwann auch einfach an so ein bisschen an den Pegel an Stresshormonen ja ein bisschen gewohnt. Also das ist dann die Baseline. Ein hohes Stresslevel ist meine Baseline. Und wenn das Stresslevel nicht da wäre, dann denkt sich der Körper auch irgendwie so, hey, warte mal, irgendwas ist hier komisch. Wir brauchen ein bisschen mehr auch Stresshormone. Lass mal Stresserfahrung machen. Oder es kann eben auch die andere Erfahrung sein. Ne? Du hast ja jetzt gesagt, man fühlt sich vielleicht zu den Menschen hingezogen, die das sind, was man schon kennt. Oder vielleicht eben auch das Gegenteil, Menschen sprechen etwas an, das einfach ein ganz großes Bedürfnis in sich darstellt. Das wäre dann quasi so die Gegenseite. Und das ist irgendwie häufig bei diesen ganzen Themen oder Diskussionen. Es sind immer Extreme, die Leuten einfallen. Es ist aber irgendwie beides, aber irgendwie auch alles dazwischen. Man weiß es nicht. Und da ist eben so die Sache, es ist immer so ein bisschen negativ konnotiert. Ne? Also klar, du hast recht, Beuteschema ist einfach ein schreckliches Wort. Das ist wirklich, aber es hat auch so ein aktives Ding. Ne? Also Beuteschema klingt, ich suche mir ja Beute aus. Ja, also auch im Tierreich, es gibt keine Beute, die sich die Tiere unterbewusst aufgrund von sonstigen Sachen jetzt aussuchen. So, also Beute impliziert ja irgendwie so eine aktive Entscheidung. Aber der Klassiker auch, wenn man bei dem bei den Erziehungsstilen hatten wir das auch mal im Psychologiestudium, kennt man ja auch hier so irgendwie dieser laissez-faire Erziehungsstil und eben auch der autoritäre. Und da hatte der Dozent uns auch mal die Frage gestellt, hat uns quasi ein Beispiel gegeben, keine Ahnung, irgendwie ein Junge wurde so und so erzogen von den Eltern, super autoritär, super streng, super leistungsorientiert und hat uns dann einfach gefragt, wenn das Kind erwachsen ist und eigene Kinder hat, wie erzieht dieses Kind seine eigenen Kinder? Und es gab halt 2 Lager im Raum, die haben gesagt, genauso oder das komplette Gegenteil. Das fand ich so witzig, weil es ist immer, wir wissen es nicht.
Genau, richtig. Also, ja.
So, und es kann ja auch sein, dass man, vielleicht landet man immer bei denselben Menschen, aber muss ja nicht immer schlecht sein. Mhm. Aber das wäre auch so ein Thema Kritik an der Bindungstheorie. Ich glaube, das kommt vielleicht später
genau,
mal dran.
Wir können natürlich jetzt schon mal über die Bindungstheorie so ein bisschen sprechen. Also das, so Bindungstheorie begegnet mir halt viel so in den vier Bindungstypen. Wir können natürlich jetzt über die Kindssituation sprechen, aber es gibt ja dann einmal die vier Bindungstypen. Und ich überspitze es jetzt mal ein wenig. Der sichere Bindungstyp ist der erstrebenswerte von allen, um das jetzt wirklich böse provokant zu sagen. Ne, weil es gibt einige, die sagen, es wäre also sicher gebunden, bedeutet eben wirklich so ein bisschen, ich glaube, es ist zu platt formuliert, wenn ich sage, die Balance aus allem, aber eine Person, die keine Verlustängste hat, die sich selber auch gut aushalten kann, die selber gut Autonomie leben kann, aber auch gut irgendwie in Beziehung gehen kann und da einfach einen angemessenen oder, ja, gesund ist ja auch wieder die Frage, ob man gesund sagen kann, aber einen Umgang damit hat, mit Nähe und Distanz, die der Person gut tut und die der Beziehungsperson eben auch gut tut. Es ist, glaube ich, so der sichere Bindungstyp und auch so dieses Thema, okay, ich weiß, ich kann mich auf meine Bezugsmenschen verlassen. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der sichere Bindungstyp. Oder fällt dir da noch was ergänzend zu ein?
Also ich glaube, das ist so das Absurde, wenn es darum geht, positive Eigenschaften zu beschreiben, wird es oft der sichere Bindungstyp sein, weil ich glaube, den anderen schreibt man erschreckend wenig Positives zu. Aber da ist einfach so die Sache, ja, positiv und negativ liegt ja im eigenen Ermessensspielraum. Das ist so die Sache. Also klar kann man jetzt sagen, es ist positiv, wenn ich bei Problemen andere Menschen um Hilfe fragen kann. Aber für andere Menschen ist es im subjektiven Empfinden genauso positiv zu sagen, nö, ich schaffe alles allein, ich brauche niemanden. Mm. Kann ja erstmal für einen Moment auch okay sein. Deswegen ja, sicher ist einer von vier Bindungsstilen vielleicht nicht der beste. Ich glaube, ich sage mal, der beliebteste.
Der beliebteste.
Er ist beliebter.
Genau.
Und erstrebenswerter.
Ja, und dann gibt es eben noch den unsicher vermeidenden Bindungstyp. Und das sind eben die Menschen, die sagen, okay, ich wenn Bindung ist, dann gehe ich eher lieber aus dem Kontakt raus. Also, dass ich Bindung eher auch vermeide. Und ja, auch Bindung da vielleicht entweder auch als einengt früher erlebt habe. Und ja, auch dann in gewisser Weise natürlich auch als bedrohlich. Und deshalb emanzipiere ich mich davon und bin vielleicht auch so der Mensch, der sagt, ich schaffe das alleine, ich frage nicht um Hilfe und ich kann mich sowieso auf niemanden verlassen. Und man sagt, also wenn ein Mensch irgendwie Bindungserfahrungen macht, die dem Menschen nicht gut tun, dann kann es eben zwei Wege gehen. Entweder man hat diesen unsicher vermeidenden Weg, also ich vermeide Bindung, ich empfinde es als bedrohlich und ich gehe eher lieber aus dem Kontakt raus. Oder der unsicher ambivalente Bindungstyp, und ambivalent bezieht sich da auch eher auf die Bezugsperson, die hat sich ambivalent verhalten. Also auch für den Menschen eben nicht ganz so verlässlich in dem Sinne, also nicht berechenbar auch. Und deshalb ist dann diese Person eben sehr angepasst und ist eben sehr, hat dann eben dieses starke Verlangen nach Bindung, ist eben sehr angepasst und hat auch das Gefühl, für die Bindung arbeiten zu müssen. Und es ist auch so ein Ding von wegen, okay, du kannst auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, Liebe irgendwie reinkippen und das ist irgendwie ein Fass ohne Boden, so ein bisschen. Also so ein bisschen überspitzt formuliert, aber eben wirklich diese starke Sehnsucht einfach nach Bindung, dann Verlustängste zu entwickeln, nicht allein sein können wollen, sich selber nicht gut halten können, sage ich jetzt mal, weil aushalten, ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun, aber dann auch eben andere Menschen zu brauchen, um sich runter zu regulieren. Und dann gibt es eben den desorganisierten Bindungstypen und der ist so, der bringt irgendwie von allem etwas mit. So, das sind jetzt so diese vier Bindungstypen quasi.
Genau, na, das sind so die vier klassischen, die man ja nach diesem Fremde-Personen-Test damals in der Entwicklungspsychologie quasi herausgefunden hat. Und wie du halt schon so ein bisschen sagst, ne, also im Endeffekt wirklich sicher, irgendwie passt das schon mit mir, ob ich jetzt alleine oder in Beziehung bin, geht schon. Ich krieg Sachen alleine hin, aber um Hilfe fragen geht auch. Ne? Also es ist einfach eine gute Balance zwischen allem. Und dann einfach diese großen Sachen. Also im Endeffekt kann man die anderen runterbrechen. Wenn ich Probleme habe, renne ich weg, oder wenn ich Probleme habe, renne ich auf Leute zu. Und in beiden Fällen sobald das Wort, also für mich ist es so eine gute Metapher, sobald das Wort Rennen vorkommt, finde ich es problematisch. Mhm. Ich renne einfach nicht gerne, deswegen, ob ich jetzt auf Leute zurenne oder weg, mag ich nicht. Ist nicht gut. Stumpf gesagt. Und ja, das organisiert hat so ein bisschen alles. Und das klingt dann eben auch noch anstrengender. Ne? Also, wenn ich wenigstens weiß, in Bindungssituationen, ich brauche ganz viel Nähe, ne, dann kann ich dem, dann renne ich wenigstens immer dieselbe Richtung. Mhm. Aber im desorganisierten Bindungsstil wäre das so ein Hin und Zurück und Hin und Zurück und was mache ich eigentlich? Und das klingt mega anstrengend.
Das ist ein richtig schönes Bild eigentlich und total coole Metapher.
Hin und wegrennen.
Ja.
Und da ist halt einfach der große, um das auch, also ich meine, auf Kritik muss man ja auch mal zu sprechen kommen, dass man es einfach schon mal vorneweg stellt. Man kennt diese vier Bindungstypen und das sieht immer aus wie so eine Vier-Felder-Matrix, ne? Also so vier klar getrennte Felder. Und da gibt es auch immer so lustige Tests, die man machen kann. Und dann heißt es, ja, du bist sicher gebunden oder du bist unsicher vermeidend. Aber auch da ist einfach so die Sache. Ich glaube, es sind keine trennscharfen Felder. Es ist irgendwie mehr so eine Dimension. Und ich würde auch nicht behaupten, dass man einen konkreten Bindungsstil hat mit allen Menschen. Mhm. Also auch das ist vielleicht nicht die Realität oder vielleicht ist mein Bindungsstil bei manchen Menschen einfach deutlich stärker ausgeprägt als bei anderen. Also vielleicht merke ich eine unsicher vermeidende Haltung viel stärker bei, weiß ich nicht, meinem Partner, aber bei meinem besten Freund viel weniger. Und da ist dann halt so die Frage, Mensch, krass, woher kommt das? Womit hängt das zusammen? Weil am Ende des Tages ist beides eigentlich eine Bindung. Mhm. So. Deswegen ist das immer sehr spannend und gerade auch die, also ich habe auch meinen Instagram-Post auf, damit ich, sonst ich weiß das doch selber nicht, was ich geschrieben habe. Das ist,
okay.
Das ist so lange her.
Ja, das ist schon ein bisschen her, klar. Und da hast du eben auch nochmal dich eben kritisch mit dem Bindungstypen und der Bindungstheorie auch auseinandergesetzt. Und ich habe halt, mir ploppen halt immer mal wieder so ein paar Posts von unterschiedlichen Menschen einfach so auf, die ich dann irgendwie dann ja zu dem Thema gelesen habe und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es auch ein Spektrum sein könnte, also dass es ja auch nicht immer gleich erlebt wird von den Personen, so diese Bindungserfahrung und dass sie auch eine unterschiedliche Intensität haben können.
Ja, ne, also ich glaube auch da, das hattest du ja auch gesagt, irgendwie so, ab welchem Punkt muss ich meinen Bindungsstil angucken, ab welchem Punkt wird es irgendwie zu einem Problem, in Anführungszeichen. Und das ist eben so der Punkt, also wenn ich unsicher vermeidend bin und bei einem näheren Kontakt eher weglaufe, dann werde ich das wahrscheinlich in einer romantischen Beziehung, die ich quasi klassisch führe, die eben viel zusammen machen, auch zusammen leben, mit sich bringt, da werde ich das eher spüren, wenn ich da anstoße. Aber in einer Freundschaft wahrscheinlich nicht. Das ist so die Sache. Also wenn jetzt irgendwie mein bester Freund von mir sagt, du Sascha, ich brauche deine Hilfe und ich so, oh Gott, unsicher vermeidend, ich kann nicht und ich sage so, boah, nee, geht gerade nicht, dann sagt der vielleicht, ah ja, super, alles klar, ist in Ordnung. Aber in einer Partnerschaft ist es vielleicht einfach ein ganz anderes Ding. Also da ist die Reaktion anders. Und das hat ja dann auch wieder was einfach nicht mit der Bindung zu tun oder mit gesellschaftlichen auch Erwartungen. Ne? Also warum erwarte ich von meinem romantischen Partner mehr für mich da zu sein als beispielsweise von Freunden? Mm. Warum? Mm. Also und das sind eben die Erwartungen und dann ecke ich eher an, weil da auch unterschiedliche Erwartungen von mir aus aufeinanderstoßen.
Ja, und dann auch so die Frage, wann sind Bindungen funktional, wann sind Bindungen dysfunktional, ist ja auch, also
was heißt das überhaupt?
Ja, genau, also funktional, dysfunktional, es geht ja, glaube ich, auch viel immer um das Thema Leidensdruck, also wenn man jetzt über das Thema Therapie zum Beispiel spricht, ist ja auch die Frage, muss wirklich jeder in Therapie gehen? Und ich glaube, jetzt wird ja dann an dem Punkt...
So viele Plätze haben wir auch gar nicht.
Nee, leider nicht. Ohne Leidensdruck geht es ja eigentlich auch nicht oder ohne ein Anliegen. Also warum soll ich einfach Therapie aufsuchen für die Experience? Aber meine Therapeutin braucht ja einfach auch ein Anliegen, ein Thema, an dem sie arbeiten kann.
Und die Sache ist ja auch, ne, also klar, Leidensdruck ist natürlich auch, also Leidensdruck ist wichtig für jede Veränderung. Also in der Regel mache ich ja, ich verändere nichts, wenn ich den aktuellen Zustand nicht irgendwie doof finde.
Ja.
So, das brauche ich ja. Aber jetzt ist die Sache, auch wenn ich merke, boah, ich habe immer wieder Beziehungen, die nicht gut funktionieren, aber das ist mehr so ein, weiß ich nicht, nach 3 Jahren gehen die plötzlich in die Brüche und jedes Mal frage ich mich, warum? Ne, dann ist ein Leidensdruck da. Aber das ist ja nun wirklich, also das ist einfach kein Schweregrad für eine Therapie, wo ich sagen würde, ja, du hast jetzt 5 Beziehungen nach dem 3. Jahr in den Sand gesetzt, das findest du doof und das ist schade. Aber das ist wahrscheinlich einfach noch kein Krankheitswert für eine Therapie.
Mhm.
Aber auch da kann man eben gucken. Ich meine, es gibt psychologische Beratung, es gibt andere Angebote, die man da irgendwie nutzen kann.
Mhm.
Oder halt drüber sprechen, sich informieren, solche Sachen.
Ja.
Das ist auch mal so die Sache, also Probleme immer, oh Gott, ich habe irgendwie ein Problem im Leben und dann sofort auslagern auf Therapie, denke ich mir auch immer so, weiß ich jetzt nicht, also dafür haben wir schlichtweg nicht die Kapazitäten im therapeutischen Bereich.
Mhm.
Nicht, dass ich sagen will, also das gucken die TherapeutInnen dann ja sowieso, gibt es überhaupt einen Krankheitswert oder nicht, weil spätestens für die Abrechnung muss die Krankheit auf dem Zettel stehen und ja, ein bisschen unsicher vermeiden sein und Beziehungen in den Sand setzen, da wird der Therapeut vielleicht sich auch fragen, was schreibe ich eigentlich auf?
Ja, und dann eben auch die Frage, ob, also kann, ja, ist das auch so das Gebiet oder der Schwerpunkt, mit dem die therapierende Person arbeitet? Vielleicht wäre da ja auch eine, ja, man nennt es ja meistens eher Paar- und Sexualberatung, wobei Beziehungsberatung da vielleicht ein bisschen angemessener wäre, weil es gibt ja nicht nur Paare, die irgendwie zu zweit sind, sondern, ne, ob das vielleicht auch einfach passen würde, ob das vielleicht eher das angemessene Setting ist. Also es kommt ja immer ganz drauf an, auch warum, also gab es vielleicht unterschiedliche Gründe, warum die Beziehung in den Sand gesetzt wurde, sage ich jetzt mal, es ist ja auch sehr, ist ja immer die Frage, so. An welchem Punkt stehst du, wo landest du?
Und da wird man wahrscheinlich auch einfach ein bisschen durch drüber nachdenken oder mit Menschen sprechen, vielleicht erstmal auch mal mit im Freundeskreis, so wir haben ja alle Erfahrungen gemacht und dann kriegt man auch irgendwie mit, Mensch, anderen geht's ähnlich oder irgendwie kriege ich doch andere Sachen, bei mir laufen Sachen auch besser als bei anderen, ne, das kann ja auch manchmal eine positive Erfahrung sein und dann kann man irgendwann auch mal herausfinden, wo könnte vielleicht ein Problem liegen. Und dann muss man erstmal gucken, weiß ich nicht, welche Beratungsstelle oder welches, naja, psychosoziale Angebot ist da das Richtige für mich. Und vielleicht ist es einfach eine, ja, Paar- oder Beziehungsberatung, vielleicht ist es eine Psychotherapie.
Ja.
Das ist so ein, naja, Trial and Error.
Mm.
Also am Ende mit irgendwas muss man anfangen und ich behaupte einfach mal, die Fachkräfte haben ein Gefühl dafür, passt jetzt oder passt nicht. Also sollten sie. Und dann werden sie schon sagen, da müssen sie woanders hin. So. Also
genau.
Wenn ich meiner Psychotherapeutin sage, ich habe Schmerzen im rechten Knöchel, wird sie auch sagen, das ist jetzt echt nicht der richtige Platz dafür.
Schade.
Ja, das ist richtig. Physio und Psychotherapie sollte man einfach verbinden.
Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Genau, und du hattest ja jetzt schon so ein bisschen von der Kritik, also über die Kritik gesprochen. Ein Part, den ich gerne noch mit reinbringen würde, ist vor allem auch nochmal so, du hattest ja auch drüber gesprochen, okay, es geht ja auch so ein bisschen darum, okay, wenn ich immer wieder die gleichen Erfahrungen mache, dann muss ich ja vielleicht auch ins Tun kommen und vielleicht auch etwas tun, verändern und ein Ziel haben. Und vielleicht ist dann der Blick in die Vergangenheit vielleicht ganz, ganz gut, um sich selber ein bisschen zu verstehen und zu verstehen, woher es kommt. Aber es geht ja darum, wie gehe ich damit um, mit dem, womit ich gerade bin. Und da wäre eben dann die Frage, okay, was kann ich denn tun, wenn ich unter einem Bindungsthema leide? Und da gibt es eben auch unterschiedliche Antworten drauf. Zum Beispiel zu sagen, hey, du musst deinen unsicheren Bindungstypen in einen sicheren Bindungstypen verändern. Du musst Erfahrungen machen und dann ist eben die Frage, ja, mache ich jetzt...
Wie
mache ich das? Mache ich jetzt eine Datingpause oder gehe ich jetzt erst recht daten, dass mich dann irgendwie... Ich lasse dann irgendwie bestimmte Gefühle mir auslösen, mache korrigierende Erfahrungen. Geht das nur in Beziehung oder muss ich jetzt irgendwie was lesen?
Ein Buch lesen wäre. Das ist einfach so eine schöne, das wäre eine schöne Antwort, wenn Leute zu uns kommen, ich habe ein Problem. Ja, lies halt ein Buch. Großartig, das klingt ein bisschen wie meditier doch. Ja, also, ne, die erste Frage ist dann auch wirklich, wenn es dann heißt, ich muss meinen Bindungstypen ändern. Also erstmal ist das wichtig zu sagen, Bindungstypen sind ja nicht in Stein gemeißelt. Ne, also grundsätzlich kann man eigentlich die meisten Sachen im Leben oder zumindest was kognitiv-emotionale Sachen angeht, irgendwie verändern. Was auch zum Glück damit zu tun hat, dass unser Gehirn über die Neuroplastizität verfügt. Also unser Gehirn kann sich eigentlich bis zum Tag unseres Todes verändern. Also wenig Sachen sind da krass in Stein gemeißelt. Das geht natürlich in alle Richtungen, also kann sich auch hardcore verschlechtern. Kann aber natürlich auch viel, viel besser werden. Und ich glaube, der Punkt, wie du eben auch gesagt hast, also wie verändere ich das dann? Und ich glaube, korrigierende Erfahrungen sind wichtig. Die gehören irgendwie dazu. Ist auch so ein bisschen die Idee, die man von mir aus auch in der Expositionstherapie hat. Ne? Also wenn ich Angst vor Spinnen habe, dann werde ich ja auch therapeutisch rangeführt. Und dann irgendwann werde ich auch mal mit Spinnen konfrontiert, um festzustellen, hey, die sind halt gar nicht, keine Ahnung, gefährlich, die töten mich gar nicht. Mhm. So, die kann sogar auf meine Hand krabbeln und ich sterbe gar nicht, das ist mega. Und so braucht es korrigierende Erfahrungen. Aber ich glaube, sowohl zu sagen, ich mache jetzt eine komplette Datingpause und mache gar nichts mehr, oder auch zu sagen, nee, ich stürze mich jetzt extra hardcore ins Dating, oh, das sind ja beides wirklich sehr extreme Ideen, ne?
Mhm.
Weil da ist das Problem, also wenn ich jetzt das Beispiel der Expositionstherapie nehme, das ist ja langsames, schrittweises und auch kontrolliertes und begleitetes Aussetzen. Und zu sagen, ich hau mir jetzt eine Dating-Plattform runter und date extra viel, da ist unter Umständen nichts langsam und nichts kontrolliert. Das kann dann eben auch, also kann natürlich wie alles im Leben nach hinten losgehen. So. Und das ist eben auch der Punkt Bindungstypen, weil du eben gesagt hast, Dating. Also es geht ja nicht nur um romantische oder sexuelle Beziehungen, sondern es können ja auch ganz viele, also es können auch viel basalere und kleinere Dinge sein. Also wenn ich in Beziehungen das Problem habe, ich stecke selber immer wieder zurück, weil ich die andere Person nicht verlieren will, weil ich sonst ja einsam bin und wenn ich einsam bin, dann sterbe ich quasi, das ist meine Angst, also kann ich meine Bedürfnisse gar nicht ausdrücken, habe dann auch Angst vor, dass jemand Nein sagt, wenn ich sage, ich will jetzt aber das und dann sagt jemand Nein. Natürlich ist das ein relevantes Thema für eine Beziehung, aber das ist auch ein Thema, das ich in jedem anderen Kontext ausprobieren kann, zum Beispiel bei Freunden. Also auch da wäre die Möglichkeit, mal mit einem guten Freund drüber zu sprechen und sagen, hey, ich habe irgendwie in Beziehungen das und das Thema für mich aufploppen gefühlt. Das scheint ein Problem bei mir zu sein. Kann man da vielleicht auch dran arbeiten? Und dann kann man auch mit Freunden einfach üben zu kommunizieren und dann auch einfach mal sagen, wenn ich jetzt eine Verabredung habe und ich möchte die absagen, weil ich habe schlichtweg keinen Bock. So. Mhm. Und dann sind wir sehr schnell in dieser Situation, oh, ich will die Person aber halt auch nicht enttäuschen, ne? Das ist voll blöd. Und dann denke ich mir eine Lüge aus und dann sage ich, boah, nee, ich habe voll die Kopfschmerzen. Und die Person so, ach Mensch, gute Besserung. Und dann bin ich froh, weil ich nicht hingehen muss, aber ich fühle mich auch schlecht, weil ich habe wieder gelogen und irgendwie ist unehrlich sein auch kacke. Und auch bei solchen Sachen kann man es ja ausprobieren und dann vielleicht vorher drüber sprechen oder auch sagen, du, ich habe eigentlich keine Lust, aber es fällt mir gerade total schwer, das auszusprechen, weil ich Angst habe, dich zu enttäuschen. Auch das wäre ein voll nettes Bindungsangebot an die Person. Und ich glaube, so in Freundschaften ist es, also ich habe das Gefühl, in Freundschaften kann es weniger schnell kaputt gehen oder extrem werden als in Beziehungen, weil die sind viel erwartungsärmer. Manchmal.
Also so die Erfahrung, ja. So ähnlich habe ich es auch schon ein, zwei Mal gemacht und das war für mich auch eine sehr krasse Erfahrung irgendwie, muss ich sagen. Also ich fand's, ich habe mir dann tatsächlich mit ChatGPT einen Text vorformulieren lassen. Ja, also wenn ich irgendwelche risky Gespräche habe oder risky Nachrichten schreiben muss, dann frage ich manchmal ChatGPT, ob der mir das irgendwie nett formulieren kann, sodass es irgendwie dann auch empathisch rüberkommt und das widerspiegelt, was ich emotional vielleicht auch fühle. Weil ich auch ganz gerne lange mal vor irgendwelchen Nachrichten sitze und dann mir zehnmal überlege, ja, trete ich damit jetzt irgendwie auf die Füße, aber das ist auch wieder so total mein Thema, dass ich hatte vorgestern eine Situation, ich war mit dem Hund raus und meine Hündin hat ein ganz, also die war zu dem Zeitpunkt läufig. Ja, es ist dann ja theoretisch immer noch, aber ist ja egal. Und dann ist es immer mit Hundekontakt ein bisschen schwierig und sie findet andere Hunde sowieso total doof. Und dann war da eine Person, ich bin am Kanal mit ihr lang gegangen und dann war da eine Person, die saß auf der Bank und hatte ihren Hund frei rumlaufen. Und ich bin extra einen Umweg gegangen über die Hauptstraße und bin auch noch zu spät zu meinem nächsten Termin gekommen, anstatt einfach die Person zu bitten, ihren Hund anzuleihen, weil ich mir so dachte, oh nee, ich habe keinen Bock auf dieses Konfliktgespräch. Und andere Hundebesitzer, die sind teilweise, und dann kann man ja gerne immer schön die Verantwortung auf andere schieben, ne, dass andere Hundebesitzer irgendwie anstrengend sind. Und ich hatte auch schon Diskussionen von wegen, ach, die können ja mal, man kann es ja mal ausprobieren, die regeln das schon unter sich und die kommen schon miteinander klar und oh, die können auch mal spielen und oh, sorry, ich habe meine Leine vergessen. So, und dann denke ich an solche Erfahrungen, aber gleichzeitig kenne ich diesen Menschen halt nicht. Und es kann ja sein, dass der sagt, ja klar, kein Ding, ich halte den Hund eben fest, gehen Sie eben mit ihr vorbei. So, ich hatte nämlich auch schon, natürlich hatte ich auch positive Erfahrungen mit Hundebesitzern schon, die dann eben die Hunde vorausschauend angeleint haben, entspannt reagiert haben, wenn sie ausgeflippt ist. Und ja, aber da habe ich auch wieder so gemerkt, was ich alles eigentlich tue und in Kauf nehme, um nicht in Konflikte reinzugehen oder unbequem oder unangenehm für andere Menschen
Und
zu
da wäre
sein.
dann halt auch die Frage, also ich meine, klar, die Podcast-Folge irgendwie geht es um Bindung und Beziehung, aber das sind auch eben Punkte, die schon mit so viel anderem zu tun haben, was gar nicht Bindung an sich angeht. Ne, also da sind dann auch also da könnte man auch so viel andere Dinge ansprechen. Ich glaube, die Sache ist halt vor allem, also erstens, du denkst eher an die negativen Erfahrungen als die positiven, weil das ist das, was unser Überleben ja sichert. Das ist so der Punkt. Also wir brauchen, also bis zu einem gewissen Grad ist es ja normal und wichtig, dass wir negative Sachen im Blick behalten. Und wenn du dran denkst, krass, wenn der jetzt seinen Hund nicht anleihen, könnte was passieren, das ist für dich ja relevant. Aber der Gedanke, ach, der sieht nett aus, da passiert bestimmt gar nichts, der ist ja in dem Moment gar nicht hilfreich. Also der Gedanke macht nichts. Der ist schön, aber der macht nichts. Das ist ja so ein Problem. Aber wenn du dem dann ausweichst, dann ist das auch für dich irgendwie so eine Bestätigung, du hast die richtige Entscheidung getroffen, weil du läufst aus dem Weg und hast dein Problem erfolgreich umgangen. Das hat gut funktioniert, das Verhalten wurde gut bestärkt. Das ist, glaube ich, auch der Klassiker irgendwie beim vermeidenden Bindungsstil. Ne? Also auch Nachrichten 5 Stunden lang schreiben, bloß niemandem auf die Füße treten. Oder vielleicht so harte Angst zu haben vor der Nachricht, dass man die einfach 10 Tage nicht beantwortet. Ne? Kennt man vielleicht auch. Man hat die Nachricht gelesen und schon wenn man ans Antworten denkt, kriegt man irgendwie Bauchschmerzen. Und dann legt man es weg. Und das ist dann schön, weil natürlich, dann habe ich es. Dann spüre ich nichts. Wenn ich das Handy wegwerfe, dann habe ich keine Bauchschmerzen, habe Erfolg. Und wenn ich 10 Jahre lang die Nachricht tippe, dann passiert hinterher nichts, weil die Person ganz viel lesen muss. Meistens wird dann ja auch immer direkt eine Wall of Text, ne? Und dann passiert nichts. Und ich bin so, oh, zum Glück habe ich das gemacht. Aber ob es halt notwendig gewesen wäre, das weißt du dann nicht. Also vielleicht hätte die Person bei einem Miniaturtext, vielleicht schon beim ersten Text, bei deiner ersten Idee, hätte die Person schon sagen können, jo, alles klar, passt schon. Hätte einem so viel Zeit sparen können. Aber wissen wir vorher nicht. Und das ist eben so der Punkt, ne, wie du halt auch sagst, quasi dann sichere Bindung, das ist eben auch der Punkt zu sagen, ich bin mit einer Person sicher gebunden, dass ich auch eben weiß, ich muss bei einer Person nicht 10 Jahre lang überlegen, was ich schreibe, sondern weiß, erstens, ich weiß, was ich schreibe, ich weiß, wie die Person es liest und selbst wenn ich mal Kacke schreibe, weiß ich, das ist okay. Das passt schon. So, wir alle haben Freunde, denen können wir auch mal sagen, du, danke für die Einladung, aber ich habe heute einfach keinen Bock, dich zu sehen. Das ist okay. Das auszuhalten wäre für mich ein gutes Beispiel für eine sichere Bindung, weil haben wir jeden Tag Bock, Leute zu sehen? Nein. So, ich mag meine Freunde, aber jeden Tag Spaghetti essen wäre mir auch zu doof. Deswegen will ich auch die Freunde nicht jeden Tag sehen.
Genau, und wir hatten ja jetzt auch noch mal, ich mache jetzt mal einen ganz harten Cut und eine ganz harte Transition, bevor ich noch
ja,
über
meine
Erfahrung ein bisschen abcringe. Das und mir so denke, das hat gar nicht so viel
Podcast
mit Bindung zu tun, aber ist okay, ich muss jetzt die Geschichte mit euch teilen. Genau, wir hatten auch noch aus der Community Fragen gesammelt, vor allem bei Instagram oder eigentlich nur bei Instagram hattet ihr die Möglichkeit, uns auch noch mal Fragen zu stellen. Und da kamen eigentlich zwei Fragen. Also die eine Frage war eben auch, welche Kritik habt ihr an der Bindungstheorie? Gibt es da noch irgendwas, was du noch ergänzen würdest oder wo du sagen würdest, das fällt dir dazu noch ein?
Also zum Thema Bindungstheorie oder gerade auch zum Thema Bindung, was ich immer mitbekomme oder lese, ich fasse es einfach nochmal zusammen. Also dieser Punkt, ich würde nicht sagen, es gibt vier klare Bindungstypen und man passt jetzt in einen rein und die sind trennscharf, sondern das hat auch die Autorin von dem Buch Polysecure, Jessica Fern, in zwei Dimensionen dargestellt. Also quasi die X-Achse war mehr so vermeidend oder nicht vermeidend und die andere war ängstlich und nicht ängstlich. Und das fand ich ganz schön, weil man dann auch für sich feststellen kann, okay, ich muss jetzt nicht in einen dieser vier Kästchen reinpassen, aber ich kann feststellen, ich bin vielleicht so, weiß ich nicht, ich bin vielleicht so 20% vermeidend, aber so 50% ängstlich. Dann weiß man, also ergibt einfach mehr Sinn. Also auch in der psychologischen Diagnostik arbeitet man meistens dimensional. Also ich sage so von 0 auf 100 bis zu irgendwo dazwischen. Dieses kategoriale Ja oder Nein oder On-Off-Prinzip ist häufig halt nicht funktional oder zeitgemäß. Das ist so ein Punkt. Dann auch die Sache Bezugspersonen, Bindungspersonen. Kinder können auch mehr als zwei haben. Das ist so der Punkt. Ne? Oder auch weniger als zwei. Ne? Vielleicht ist es ein alleinerziehendes Elternteil und das reicht völlig aus. Also die Idee, es müssen zwei sein, ist in meinen Augen auch nicht korrekt. Die klassische Idee, es muss eine Mama und ein Papa sein, ist auch Quatsch. Also das hat jetzt auch nicht nur mit Bindungstheorie zu tun, sondern auch mit gesellschaftlicher Queerfeindlichkeit und Co. So, das gehört da auch mit rein. Können aber mehr als eine Person sein, können auch drei Personen sein oder so. Die Mutter, also es gab auch Studien, die gezeigt haben, die Mutter wird nicht grundsätzlich vorgezogen. Das fand ich auch spannend zu lesen in der Vorbereitung für diesen Beitrag auf Instagram, weil das ist häufig so, die Mutter ist die primärere, wichtigere Rolle. Da haben Studien auch gezeigt, ist gar nicht so, also muss nicht so sein. Und die Zeit mit dem Kind ist nicht ausschlaggebend für die Qualität der Bindung. Also das erscheint mir logisch, aber scheinbar nicht allen Menschen. Also wenn es 5 gute Minuten sind, dann ist das besser als 2 richtig scheiß Stunden. Was jetzt eigentlich keinen überraschen sollte. Finde ich. Also für mich ist das selbstverständlich. Und ansonsten denke ich mir solche Theorien, ich denke, die sind nett, wenn man auch irgendwie in dem Kontext arbeitet, kann man sich damit beschäftigen oder man kann im Rahmen der Forschung sowas auch mal anwenden. Aber ich finde diese übertheoretische Anwendung von solchen Konzepten im Alltag, das ist immer ein bisschen, das kann auch sehr überzogen sein. Also sich ganz krass an der Theorie festhalten und das hat da ja mal jemand gesagt und es gab diese vier Typen und ich muss das jetzt herausfinden und ich muss das jetzt bearbeiten wegen dieser Theorie. Am Ende des Tages, wenn es Sachen gibt, mit denen du dich nicht wohlfühlst, dann guck, was man ändern kann und wenn du dich mit Sachen wohlfühlst, dann änder es halt nicht. Aber ob die Bindungstheorie dich jetzt beim Sicheren einordnet oder nicht, ist völlig egal. Also, wie am Anfang schon gesagt, du kannst auch unsicher vermeidend sehr glücklich sein. Dann ist das in Ordnung. Und wir kriegen am Ende des Lebens keinen Orden. So, also gibt keinen kleinen Haken. Sicher gebunden, check, kriegst eine Medaille. Passiert nicht.
Großartig. Ich weiß nicht, was ich dazu noch ergänzen kann. Deshalb, ja. Du kriegst einen Orden von mir. So.
Danke.
genau.
Den nehme ich.
Ja, und eine Frage, die uns auch noch erreicht hatte zum Thema Kritik. Wie steht ihr überhaupt zum Thema Muster? Weil ja auch immer viel über Bindungsmuster gesprochen wird. Und ich war mal in einem Beratungssetting als Klientin und da hat mir meine beratende Person gesagt, das ist mir im Kopf geblieben und jetzt, das finde ich so krass dystopisch, sie sagte, du musst ein Muster im Durchschnitt 120 Mal durchlaufen, bis du es durchbrichst. Ich glaube, dann bin ich tot.
Die Frage wäre ja auch, also ich finde es spannend, die Idee, ich muss es 120 Mal machen, bevor ich es durchbreche. Das klingt erstmal kontraproduktiv. Also warum? Mhm. Also ist dann die schlechte Erfahrung so schlimm, dass ich dann endlich checke, jo, vielleicht lasse ich's. Ne, aber das dürfte auch früher passieren. Ne? Also wenn du das Muster hast, über die rote Ampel zu laufen, ich glaube, du musst nicht 120 Mal angefahren werden. Ich glaube, es geht schneller. Mhm. Also ein, zwei Mal, hoffe ich. Dann ist auch die Frage, was ist ein Muster überhaupt? Wo fängt es an, wo hört es auf? Also ist das Muster jetzt eine... Also natürlich könntest du sagen, du hast das Muster immer in oder häufig in Beziehungen zu landen mit emotional nicht so verfügbaren Menschen. Aber das ist ja ein ganz großes Ding. Ne? In einer Beziehung landen mit einer nicht emotional verfügbaren Person, das ist ja ein Riesending. Das ist jetzt ein Muster und das machst du 120 Mal. Wer hat denn 120 Beziehungen im Leben? Wie du schon sagst, das schaffen wir nicht. Das ist so die Sache. Deswegen die Frage, wie steht ihr zum Thema Muster? Wäre erstmal so die Frage, was verstehen Menschen unter Muster? Also einfach so gewohnte oder wiederkehrende Verhaltens- oder Denkweisen. Ne?
Ja.
Also es wäre jetzt beispielsweise ein Muster, wenn ich einer Person eine Nachricht schreibe und die antwortet mir in 2 Tagen nicht und mein erster Gedanke ist, die Person hasst mich. Wenn das immer wieder vorkommt, würde ich sagen, ja, das ist jetzt ein Muster. So dieser Gedankengang. Das wäre eine Art Muster. Deswegen, wie stehe ich zum Thema Muster? Ja, die gibt's. Also, sind halt da.
Wahrscheinlich geht es um das Thema Bindungsmuster. Wahrscheinlich geht es wirklich um diese vielleicht auch um die Bindungstypen. Also, wie steht ihr überhaupt zum Thema Muster? Also, gibt es eine genaue Anzahl an Bindungsmuster? Muster?
Ein Muster, zwei Muster. Ich glaube, der Plural ist auch das Gleiche.
Okay.
Eine genaue Anzahl. 37,5. Keine Ahnung. Nee.
Ich glaube auch nicht. Und ich glaube auch nicht, jeder Mensch passt da rein. Also wir haben ja auch darüber gesprochen schon, dass ja auch Bindungen unterschiedlich sein können, ne? Auch zu unterschiedlichen Personen. Und ich habe bei einigen Menschen weniger Verlustangst als bei anderen. Und es gibt bestimmte Menschen, die eher eine Verlustangst in mir auslösen zum Beispiel, wo ich dann vielleicht auch in dieses Muster komme. Ich will mich immer rückversichern und fragen, hey, war das Treffen irgendwie gut, das letzte? Oder gab es noch irgendwas, weil ich selber nicht die Sicherheit habe? Und bei anderen, da sage ich dann ciao und melde mich eine Woche nicht bei denen und denke mir so, ja, war schon fein.
Ja, und das hat eben auch mit so vielen Sachen auch zu tun, die wahrscheinlich gar nicht mit Bindung an sich zu tun haben. Ne, also du hast ja auch mit jeder Person ganz andere Erfahrungen gemacht. Ne? Also wenn wir jetzt mal bei dem Coaching bleiben, wenn eine Person mir 120 Mal das Gefühl gegeben hat, dass Treffen mit mir nett sind, dann muss ich halt beim 121. Mal nicht wieder nachfragen. So, und eine andere Person, und dann ist ja auch so die Sache, ich habe ja auch Erwartungen und dann manche Menschen lachen viel und dann habe ich das Gefühl, hey, die genießt die Zeit mit mir voll. Und andere Menschen lachen einfach eher weniger. Das ist einfach so. Und dann habe ich vielleicht das Gefühl, boah, findet die mich eigentlich doof? Die lacht viel weniger als mein Kumpel Max. Das ist ja unangenehm. Mag die mich nicht? Und wenn man nachfragen würde, käme raus, nee, ich habe voll die geile Zeit. Ich lache halt nur nicht so viel. Auch das kann ja sein. Also, ja, passt jeder Mensch da rein? Wo rein? Also, da ich sage, es gibt keine konkreten Muster und keine konkreten Dinge, es passt jeder Mensch irgendwo rein, weil ich habe die Felder ja weggemacht.
Ja, du hast sie ja nicht, genau.
So, ja. Aber da ist halt auch so die Sache, ne? Also, das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein Problem von Wissenschaftsverständnis, ne? Also, ich meine, auch psychologische Studien, jetzt auch diese Studie mit den Kindern, die dann diese 4 Bindungsmuster herausgefunden hat, da gab es ja das war eine bestimmte Anzahl an Kindern und man hat halt von den vielen Verhaltensweisen dann 4 rausdestilliert. Also erstens hätten die hinterher auch sagen können, jo, ich sehe da 8 verschiedene. So, das kann auch eine subjektive Entscheidung sein. Wo ziehe ich die Grenzen? Was fasse ich zusammen? Was fasse ich nicht zusammen? Und dann ist eben so die Sache, naja, die haben von mir aus, ich sage jetzt einfach, ich weiß nicht, wie viele Kinder das wirklich waren, aber ich sage jetzt mal, die haben 100 Kinder untersucht und sagen dann, ja, so und so passiert das. Ja, aber vielleicht wäre das 101. Kind komplett anders gewesen. Dann hat man es schon wieder nicht auf dem Schirm. Deswegen ist immer diese Idee, wenn das dann irgendwo in einem Lehrbuch steht, muss das auf alle Menschen zutreffen. So funktioniert Menschheit halt nicht. Also wir sind kein Schwarz-Weiß-Ding, wir sind keine Lehrbuchmenschen. Es wäre alles so einfacher, wenn wir es wären, aber klappt nicht.
Absolut. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn man auch in dem Bereich, oder was du im Hinterkopf behalten solltest, wenn du im Bereich tätig bist. Genau, wir sind jetzt quasi fast am Ende, aber mir ist gerade aufgefallen, wir haben uns noch gar nicht so viel mit dem Thema Sexualität beschäftigt, obwohl natürlich Beziehung auch ein Aspekt von Sexualität ist. Und das Erste, was wahrscheinlich vielen Leuten einfällt, ist, ja, Sexualität kann ja auch die Bindung irgendwie stärken, beziehungsweise werden wir dann ja, das ist jetzt so der Klassiker, vielleicht Oxytocin ausgeschüttet und das wird ja auch als Kuschel- oder Bindungshormon bezeichnet und das stärkt dann die Bindung zueinander. Was natürlich auch so bedingt, ist ja auch wieder dann die Frage, wie stark biologisieren wir auch oder wie stark ist da die Biologie in unserem Denken?
Naja, so erstens finde ich immer so ein bisschen die Idee, Oxytocin ist das Bindungshormon oder Dopamin ist das Glückshormon. Das ist an sich Unsinn. Also wir sagen uns dann im Endeffekt, was dieses Hormon jetzt gefälligst zu machen hat. Aber Hormone oder Neurotransmitter in dem Sinne sind halt total vielseitig. Also die machen im Körper sehr viel. Und also das ist so der erste Punkt. Dopamin hat noch andere Sachen, als mich glücklich machen. So, das ist ja der Punkt. Dopamin hat ja auch eine große Rolle bei Abhängigkeit. Und ich sage jetzt nicht, Dopamin ist ein Drogenhormon. Oxytocin wird auch ausgeschüttet bei einer Geburt. Und da sage ich jetzt nicht, Oxytocin ist das Geburtshormon. Und dann ist so die Sache, ja, guter Sex, also Sex und ein Orgasmus mit einer anderen Person schüttet auch Oxytocin aus. Aber ich glaube, genauso tut es auch eine Umarmung oder einen Hund zu streicheln. Das ist so die Sache. Also ich meine, du hast einen Hund. Du weißt, wie schön das ist, seinen Hund zu streicheln. Ja, also auch da kann man ja sagen, ey, geil, Oxytocin ist das Hundehormon. Geht bestimmt auch bei Katzen. Nee, also das ist so die eine Sache. Und Sexualität und Bindung, es ist eine schöne Idee zu sagen, gut, also Sex stärkt die Bindung. Ja, das wird schon so sein. Also wenn ich guten Sex mit einer Person habe und das wiederholt, dann stärkt das die Bindung. Das ist irgendwie logisch, aber das hat jetzt nichts mit dem Sex an sich zu tun. Also es geht, gelebte Sexualität umfasst ja so unfassbar viele Sachen. Ne? Also wenn ich mit einer Person intim sein kann, dann fühle ich mich sicher. Sich sicher fühlen ist schon mal ein richtig geiles Ding. Also wenn ich mich bei einer Person sicher fühle, dann ist das auch gut für die Bindung. Ob ich jetzt Sex und einen Orgasmus habe oder nicht, ist ja völlig wurscht. Kann auch ein gutes Gespräch sein. Das ist so die Sache. Ich fühle mich gesehen, ich fühle mich von mir aus auch irgendwie gehört. Ne? Also kann ja auch sein, wenn ich im Kontext Sexualität äußere, worauf ich gerade Lust habe. Ne? Auch das gehört, dass ich da gehört werde, dass man mich annimmt, so wie ich bin. Das ist eine schöne Erfahrung. Dann auch, ich werde so angenommen, wie ich bin, ne? Vielleicht auch mal mit Pickeln auf dem Po oder mit Dehnungsstreifen oder auch mal mit einer sexuellen Funktionsstörung, auch das ist okay. Das sind die Dinge, die eine Bindung stärken, nicht der Sex. Der Sex selber ist eine umfassende Praktik. Und da ist immer so die Frage, wo fängt der Sex jetzt an, wo nicht? Ne? Also, keine Ahnung. Was muss beim Sex erreicht werden, damit ich jetzt sagen kann, das war Sex und nur dann ist die Bindung gut?
Wo fängt es an, hört es auf?
Genau, also ist es nur im Schlafzimmer bei Penetration gut? Ist es das gut für die Bindung oder reicht auch, keine Ahnung, rumknutschen auf einer öffentlichen Toilette? Kann beides sehr gut sein für die Bindung.
Ja, und wie ist es dann mit One-Night-Stands? Oder wenn ich auf einer Sexparty bin? Und da vielleicht tatsächlich einfach unverbindlich Menschen treffe und dann sehe ich die nach dem Abend nie wieder. bin ich dann zu denen gebunden.
Das Wort unverbindlich finde ich super bei dieser Podcast-Folge. Ja. Es geht um Bindung. Wir haben unverbindlichen ja. Sex.
Perfekt.
Ja, also für den Moment war da irgendwo eine Bindung/Beziehung. Ja, da. Und das kann ja eben auch eine sehr gute Erfahrung sein. Ne? Also klar, wenn ich Menschen schon länger kenne oder auch eine Beziehung habe, dann geht damit die Erwartung einher, ich werde begehrt, ich werde geliebt, Sexualität gehört dazu. Das in Anführungszeichen erwartet man in einer Beziehung. Wenn ich jetzt auf eine Sexparty gehe und da eine positive Erfahrung mache mit einer ganz fremden Person und dann trifft das auch zu. Also ich werde gesehen, ich werde begehrt. Ich bin gut, so wie ich will. Ich kriege mit, dass ich andere Menschen auch erregen kann. Dann macht das ja auch noch mal was ganz anderes mit mir, weil krass, ich habe eine positive Erfahrung gemacht, spontan mit einer fremden Person und nicht mit meinem Partner seit 5 Jahren. Das ist eine ganz andere Erfahrung für sich selber. Ist natürlich, wenn man es will. Ihr müsst jetzt nicht alle auf solche Partys.
Ja.
Ihr dürft.
Ihr dürft, wenn ihr Lust habt, und ihr dürft auch zu Hause fernsehen, wenn ihr das möchtet, und Leuten absagen, wenn ihr keinen Bock auf die habt.
Ja, wir sollten das öfter sagen. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich mag den Satz. Also ich freue mich immer, wenn Leute mir das auch sagen. So, hey, wie sieht's aus morgen? Nee, ich habe gerade keinen Bock auf dich. Ich freue mich dann total, dass die Person mir das sagen kann. Ich bin dann so cool.
Weil sie dann dadurch zeigt, dass sie sich dann einfach auch ja quasi offen, also dass sie einfach sich öffnet quasi oder ganz authentisch ist.
Und das ist ja auch eine Botschaft, mit der ich arbeiten kann. So. Das finde ich, also damit kann man viel besser umgehen.
Ja.
Dann weiß ich auch jetzt gerade, und das ist auch wieder eine Sache der Kommunikation, ne, ich habe gerade keinen Bock auf dich. Ne, ich, so wie ich jetzt sage, ich hätte jetzt keinen Bock auf, keine Ahnung, eine Schweinshaxe. Ist halt so. Finde ich Schweinshaxe per se doof? Vielleicht nicht, aber jetzt gerade wäre es halt total unpassend. So beim Podcast
ein bisschen.
Offen. Ja.
Tatsächlich gut, neue Staffel. Es haben sich so ein paar kleine Dinge verändert. Ich habe so ein bisschen aus meinem Leben erzählt, möchte aber eine Sache ganz gerne beibehalten. Und zwar die letzte Frage, die ich meinen Gästinnen immer stelle. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitteilen möchtest?
Die klassische Frage. Also was ich beim Thema Bindung, Beziehung oder Sexualität auch immer noch mal wichtig finde zu beachten, weil es ja auch häufig geht, wie kann ich die Beziehung, die ich habe, irgendwie verbessern, dass wir auch einen Blick irgendwie drauf richten, was ist mit Menschen, denen Bindung beispielsweise schwerfällt. Also es ist immer so ein bisschen das Thema, also gerade auch im queeren Kontext, es geht immer darum, eine gute Bindung, guten Sex, gute Sexualität etc. zu haben. Und das ist ja immer so ein individuelles Ding. Ne, also du bist jetzt dafür verantwortlich. Ne? Guck du doch nach Online-Dating. So, wenn du jemanden willst, geh halt auf Apps. Was ist dein Problem? Ne? Oder geh halt mal feiern. Aber da dürfen wir halt bei dem ganzen Ding nicht vergessen, es ist ja auch immer noch eine soziale oder eine gesellschaftliche Thematik. Bindung. Also es wird uns ja auch immer noch, also erstens, es wird uns vorgelebt, eine Bindung mit Menschen einzugehen, romantisch-sexueller Art, ist besser, als es nicht zu tun. Auch das ist ein Punkt, den ich gerne hinterfragen würde. So, warum? Also muss ich nicht? Wir haben ja andere Sachen hinter uns gelassen. Also verheiratet zu sein, ist einfach nicht mehr notwendig. Wir kommen auch so gut durchs Leben. Und dass es eben auch Menschen gibt, die sich Bindung wünschen und da unter Einsamkeit dann eben auch leiden. Das war ja auch der Punkt, das war, glaube ich, dieser Beitrag, den du auch am Anfang angesprochen hast, ne? Einsamkeit heißt nicht, keine Menschen um mich rum zu haben, sondern keine Bindung einzugehen. Und wir haben ja bei Bindung ganz viel auch heute gesagt, ne? Also auch einfach so Sachen wie, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich sicher, ich fühle mich akzeptiert. Und das sind die Punkte, ich fühle mich einsam, wenn das halt nicht zutrifft. Wenn ich auch keinem sagen kann, was ich denke, was ich fühle, dann trifft Einsamkeit einfach zu. Ich kann im Raum von 100 Menschen sein, aber mich richtig einsam fühlen. Und dass man das auch irgendwie nicht vergisst, dass Einsamkeit eben existiert und man vielleicht auch gegenseitig im Blick behalten kann in seinem Umfeld, wer wirkt vielleicht einsam oder sich auch immer wieder da vergegenwärtigt, sich gegenseitig irgendwie Platz zu schaffen, sich gegenseitig zuzuhören. Also auch immer mal wieder zu gucken, hey, wie geht's anderen Menschen gerade, aber eben auch selber rauszugehen und anderen Menschen zu erzählen, wie es mir geht. Das ist so ein Thema, das ich auch in der Familienhilfe manchmal habe, dass Eltern eben sagen, Mensch, mein Kind erzählt mir gar nichts von seinem Tag. Und dann frage ich nach, ja, erzählen Sie Ihrem Kind denn von Ihrem Tag? Mhm. Und dann kommt von Eltern häufig, nee. Ich habe gesagt, ja, warum soll Ihr Kind motiviert sein, Ihnen von seiner Schule zu erzählen, wenn Sie nichts von Ihrer Arbeit erzählen? Bindung und Kommunikation ist ein Geben und Nehmen. Ich kann nicht nur nachfragen. Deswegen sagt Menschen in eurem Umfeld, wie es euch geht. Fragt nach, wie es Menschen geht. Tretet in Bindung. Und zwar alle mögliche Bindung. Verbindet euch mit Leuten, mit Freunden, mit denen ihr euch verbinden wollt. Wie ihr das macht, ist egal. Geht jeden Freitag auf eine Sexparty, wenn es passt.
Ich finde das richtig schön, also was du so gesagt hast. Und ich finde es auch toll, dass du nochmal irgendwie auf den queeren Kontext auch eingegangen bist, weil das ist ja natürlich immer nochmal, Gott sei Dank gibt es Online-Dating, weil so haben es, glaube ich, auch echt viele total schwer, die jetzt auch vielleicht auf dem Land wohnen oder ähnliches, wirklich in Kontakt mit anderen queeren Menschen zu kommen. Und möglicherweise ist es auch manchmal eben tatsächlich sehr einsam, auch wenn du ja mit dir selbst und auch so deinen Erfahrungen irgendwo so alleine bist. Und ich weiß, dass ich mir damals auch ganz, ganz doll gewünscht habe, so mit 20, 21 Jahren Leute zu haben, mit denen ich mich einfach nur über die sexuelle Orientierung austauschen kann, die selber das offen leben so und da offen mit umgehen. Und dass die mir vielleicht dann auch die Angst nehmen, da selber offener mit umzugehen. Und Gott sei Dank habe ich diese Menschen auch dann irgendwann gefunden. Es war ein bisschen Arbeit und es hat für mich auch gedauert, mich zu öffnen. Und mittlerweile weiß es theoretisch das ganze Internet so. Man muss einfach nur die Podcast-Folge dazu hören. Aber ich glaube, die zu hören ist echt anstrengend, weil ich da ganz schön viele Sprechpausen gemacht habe. Aber ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Es ist einfach eine Dokumentation der Zeitgeschichte. So.
Ja, es war halt früher so, Sprechpausen. Die waren da total innen.
Ja, und einmal kurz durchatmen. Okay, Leute, ich muss euch was erzählen. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du dein Wissen, deine Sichtweise, deine Kritik und ja auch deine Erfahrung aus deinem beruflichen Dasein mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Und falls du noch eine Folge zu Sexualität und Queerness brauchst.
Unbedingt.
Ich komme vorbei.
Also das heißt, wir machen noch zwei weitere Folgen zusammen.
Ja, es gibt so viele Themen. Ja. Also bei Quantenphysik bin ich raus.
Ich das, auch.
Na super. So, ein Thema, das wir nicht machen. Gut.
Ja, auch gut. Wo kann man dich denn finden übrigens? Du hast ja auch einen Podcast.
Das ist richtig. Also Medienmonolog findet man eigentlich überall. Also Instagram primär und auf Spotify auch ein Podcast, in dem länger nichts passiert ist. Aber das ist mein Problem, aber da habe ich bestimmt auch mal interessante Sachen gesagt.
Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören auch an alle Menschen. Ich hoffe, wir konnten euch vielleicht ein bisschen inspirieren, euch in irgendeiner Form vielleicht auch abholen oder euch irgendwie helfen, vielleicht selber auch einen kleinen Aha-Moment zu haben oder ein bisschen was dazugelernt zu haben oder Dinge nochmal anders zu sehen. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Restwoche und bis zum nächsten Mal.
Dann danke fürs Zuhören und vielleicht auch einfach gute Nacht. Gibt Menschen, die hören Podcasts einfach zum Einschlafen.